Nah und direkt. Das Corona-Update für NRW.
Die Corona-Krise ist eine Ausnahmesituation für uns alle. Sie beschäftigt uns täglich und deshalb wollen wir bei Nah und direkt nicht nur einmal die Woche darüber berichten. Das Corona-Update für NRW bekommt ihr jetzt mehrmals die Woche von uns. Kürzer, aber dafür öfter. Mein Name ist Jan Reckweg. Moin und willkommen zu einem neuen Corona-Update von uns am heutigen Donnerstag, den 26. März. Kontaktverbot auf den Straßen, Besuchsverbot in den Krankenhäusern. Das beschäftigt nicht nur die Patienten und ihre Angehörigen, sondern auch das Krankenhauspersonal. Über WhatsApp hat sich Dirk bei uns gemeldet. Er ist examinierter Altenpfleger in einem Krankenhaus in Dortmund. Ja, und er hat uns erzählt, wie traurig es ihn macht, dass die Patientinnen und Patienten jetzt keinen Besuch mehr empfangen können. Meine Kollegin Theresa Langwald hat mit ihm gesprochen. Wir hören gleich mal rein. Zuerst aber gibt's ein wöchentliches Update vom Virologen Professor Ulf Dittmer. Er leitet die Virologie am Uniklinikum Essen und beantwortet einmal in der Woche Fragen der WAZ, NRZ, WP und WR-Leser. Die Sache ist nämlich die, je mehr sich das Coronavirus verbreitet, desto mehr Daten können Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen darüber sammeln. Auch wenn noch einiges unklar ist, können sie inzwischen immer bessere Aussagen über das Virus, die Infektion und die Maßnahmen dagegen treffen. Unsere Videoredakteurin Julia Neikes hat Professor Dittmer am Mittwoch getroffen und ihn unter anderem gefragt, für wie sinnvoll er das Kontaktverbot hält, was man Neues über die Symptome weiß und ob wir ähnlich katastrophale Zustände wie in Italien erleben könnten. Wir hören uns das mal an.
Seit dieser Woche gelten ja in NRW und ganz Deutschland verschärfte Maßnahmen. Also das Kontaktverbot wurde eingeführt. Was halten Sie denn von diesen Maßnahmen?
Ja, ich glaube, ein Kontaktverbot ist genau richtig. Ist die richtige Maßnahme zum jetzigen Zeitpunkt, weil wir wissen, dass das Virus sich hauptsächlich über Tröpfcheninfektionen verbreitet und da ist Abstand halten und Kontakt vermeiden genau die richtige Maßnahme.
Wie ist denn Ihre Einschätzung? Helfen die Maßnahmen? Was glauben Sie?
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Maßnahmen helfen werden. Dieses Virus braucht Kontakt zwischen Menschen, um sich ausbreiten zu können. Wenn wir diesen Kontakt minimieren und reduzieren, wird sich auch das Virus langsamer ausbreiten.
Wenn die Maßnahmen helfen, wie schnell kann denn das normale Leben dann wieder hochgefahren werden?
Ja, wann das normale Leben wieder stattfindet, ist schwer zu sagen. Es ist so, dass Coronaviren saisonal sind. Das heißt, im Sommer treten sie deutlich weniger auf als im Winter. Darauf hoffen wir als Virologen. Aber es bedarf jetzt schon noch einiger Zeit, wo wir die Infektionszahlen reduzieren müssen, weil ansonsten ist der zusätzliche Effekt, den wir im Sommer wahrscheinlich haben, kaum zu sehen, wenn wir zu hohe Infektionszahlen direkt vor dem Sommer haben würden.
Also wenn die Zahlen jetzt auch wieder besser werden und die Fälle zurückgehen, müsste man trotzdem peu à peu gucken, dass man die Maßnahmen zurückfährt, jetzt aus wissenschaftlicher Sicht. Man könnte jetzt nicht von vornherein natürlich sagen, alle gehen wieder auf die Straßen und alles ist gut.
Genau, die Maßnahmen vom einen auf den anderen Tag zu beenden und alle abzuschaffen, sind sicherlich nicht der richtige Weg. Man müsste, wenn die Infektionszahlen deutlich gesunken sind, die Maßnahmen langsam nacheinander wieder aufheben.
Gibt es aus Ihrer Sicht noch eine andere Möglichkeit, die Infektionskette zu unterbrechen, als jetzt diese strengen Maßnahmen, so wie wir sie jetzt hier in NRW sehen?
Und die einzige andere Möglichkeit ist ein Impfstoff, aber den haben wir noch nicht. Und insofern ist das im Moment die einzige Möglichkeit, die uns bleibt.
Wie sinnvoll wäre es denn, wenn man das Ganze quasi umdreht und die Risikogruppe, also ältere Menschen und ja, durchaus auch junge Menschen mit Vorerkrankung, in Anführungsstrichen zu Hause einsperrt und das Leben ansonsten normal weiterlaufen lässt?
Ja, das wäre sicherlich eine Variante, um die schweren Erkrankungen zu verhindern von dieser Virusinfektion. Aber ich weiß keine Methode, wie man das wirklich machen sollte. Wenn jemand mir erklären kann, wie man das genau macht, alle Alten zu Hause einsperren und alle mit Vorerkrankungen, dann könnte man darüber diskutieren. Aber ich glaube, das ist kein umsetzbares Modell.
Die Anzahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen steigt ja grundsätzlich an. So wird ja auch, haben die Wissenschaftler ja auch immer mehr Daten, die analysiert werden können. Wie sieht das denn mit den Symptomen aus nach dem heutigen Wissensstand? Welche Symptome treten am häufigsten auf?
Wir müssen uns ja vor allen Dingen um die Symptome kümmern, die letztendlich zu einer schweren Infektion und auch einer lebensbedrohlichen Infektion führen können. Weil die anderen Symptome von Personen, die keine schwere Infektion durchmachen, die sind eben so, wie wir das von anderen grippalen Infekten kennen. Aber die schwere Komplikation beginnt häufig mit Atemnot. Und das ist wirklich ein Alarmzeichen, weil dann sinkt die Sauerstoffsättigung. Der Körper ist nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt, die Organe. Das darf nicht zu lange anhalten, weil das lebensbedrohlich sein kann. Also da ist unbedingt wichtig, sofort darauf zu achten und zu reagieren. Das wird oft durch eine Lungenentzündung verursacht. Also das sind die beiden wirklich sehr schwer verlaufenden oder Symptome, die auf eine sehr schwer verlaufende Infektion hindeuten können.
Ab wann ist ein infizierter Mensch denn ansteckend?
Ja, diese Frage ist noch nicht hundertprozentig geklärt. Es ist so, dass es einzelne Anekdoten gibt, dass eventuell auch Personen, die gar nicht symptomatisch sind, ansteckend sein können. Wir kennen das von der Grippe. Da ist das tatsächlich so. Aber es gibt viele Hinweise, dass vor allen Dingen symptomatische Patienten dann auch sehr ansteckend für andere Menschen sein können.
Wobei man da ja dann mit dem Kontaktverbot schon auf dem richtigen Weg ist, weil man ja grundsätzlich das ja auch mit berücksichtigen kann dann bei diesen Maßnahmen jetzt, dass man...
Genau, Kontaktverbot würde eben dazu führen, dass man Infektionen sowohl von asymptomatischen als auch von symptomatischen Personen auf andere Personen verhindern kann. Wenn die Familie unter sich bleibt, sind beide Möglichkeiten mehr oder weniger ausgeschlossen.
Hilft ein Mundschutz, um sich gegen das Coronavirus zu schützen?
Ja, mit Sicherheit. Wir wissen, dass ein Mundschutz vor anderen respiratorischen Infektionen mit anderen Viren schützt. Da gibt es Studien drüber. Zu dem neuen Coronavirus gibt es da noch keine Studie drüber. Aber man muss ganz klar davon ausgehen, dass ein Mundschutz gegen diese Infektion zumindest teilweise schützen kann.
Würden Sie das empfehlen, dass jeder, wenn möglich, einen Mundschutz trägt, wenn er rausgeht?
Ich glaube, dass das, was ja in China gemacht worden ist, da gab es eine Mundschutzpflicht, in Deutschland so nicht umsetzbar ist. Viele Personen würden das wahrscheinlich nicht machen. Außerdem gibt es leider auch beim Mund-Nasenschutz einen Engpass im Moment. Wir könnten gar nicht die ganze Bevölkerung damit ausrüsten. Wichtig wäre es, dass die Personen, die mit Risikogruppen zu tun haben, Pflegende zum Beispiel, dass die unbedingt bei ihrer Tätigkeit einen Mundschutz tragen und damit andere Personen vor einer möglichen Ansteckung schützen.
Aktuell hört man von den sogenannten Schnelltests, nenne ich sie jetzt mal, die innerhalb von wenigen Minuten halt zeigen, ob man Antikörper entwickelt hat, heißt, ob man das Virus mal in sich getragen hat. Was genau sind das denn für Tests und wofür sind die zuständig oder wofür sind die da? Was zeigen die?
Ja, diese Tests sollen Antikörper nachweisen, eben nicht das Virus selber. Das bedeutet, man kann mit diesen Tests keine akute Infektion finden, weil Antikörper erst nach einer Woche oder sogar noch später nach Infektion auftreten. Das heißt, man kann eigentlich nur im Nachhinein feststellen, ob man die Infektion gehabt hat. Aber nicht, wenn man Krankheitssymptome entwickelt, akut testen, ob man jetzt diese Infektion hat. Man muss noch zusätzlich sagen, wir haben selber ein paar von diesen Schnelltests ausprobiert, hier im Labor, und sie haben leider gar nicht funktioniert.
Also es gab gar keine Ergebnisse? Also.
Genau, es gab keine positiven Ergebnisse bei Personen, die bekannt infiziert waren. Das heißt, es ist leider auch so, dass unseriöse Anbieter im Moment im Internet versuchen, Schnelltests zu verkaufen, die wirklich medizinisch völlig wertlos sind.
Glauben Sie, dass es in Zukunft denn Tests geben wird, die halt funktionieren?
Ich glaube, es ist wichtig, auch Tests zu entwickeln. Und es gibt auch inzwischen die ersten seriösen Tests, um Antikörper nachzuweisen, um die Frage zu klären, war jemand infiziert oder nicht. Für die akute Diagnostik der akuten Infektion hilft das nicht. Es gibt inzwischen auch Schnelltests, die das Virus direkt nachweisen können, aber die sind sehr teuer und sehr aufwendig und es können immer nur ganz wenige dieser Tests durchgeführt werden. Die dienen jetzt nicht dazu, da helfen uns nicht dabei, viele Menschen zu testen.
Halten Sie das für sinnvoll, dass es vielleicht in Zukunft dann auch solche Antikörpertests gibt und dass die wirklich in Massen angewendet werden? Beziehungsweise gibt es irgendein Szenario, bei dem das sinnvoll sein könnte?
Ja, zum Beispiel im Krankenhaus wäre es für uns natürlich relativ wichtig zu wissen, welche Mitarbeiter haben eventuell die Infektion schon gehabt und sind damit immun und können sehr wenig gefährdet oder ungefährdet mit Covid-Patienten oder Covid-Patienten betreuen. Da macht das durchaus Sinn, solche Tests einzusetzen.
Für die breite Masse wahrscheinlich eher nicht. Ne?
Für die breite Masse am Ende eher als wissenschaftliche Fragestellung. Das nennt man dann Epidemiologie, um festzustellen, wie viele Menschen in der Bevölkerung haben diese Infektionen jetzt wirklich durchgemacht. Wie viele sind immun? Gibt es irgendwann eine Herdenimmunität? Solche Fragestellungen, das sind aber eher wissenschaftliche Fragestellungen.
Also aktuell steigt die Zahl der Infizierten in Deutschland ja noch an. Die Kurve sieht, wenn man die mal so vergleicht, ähnlich aus wie die Kurve in Italien. In Italien hat man ja jetzt absolut katastrophale Zustände. Wenn das jetzt so bleibt hier in Deutschland, wenn die Zahlen weiter ansteigen, die Fallzahlen weiter ansteigen, besteht dann die Gefahr, dass wir ähnlich katastrophale Zustände hier haben oder kann man die Länder gar nicht so sehr vergleichen?
Nein, ich lehne mich mal wirklich aus dem Fenster und sage, wir werden hier niemals italienische Verhältnisse erleben. Wir haben den großen Vorteil, dass wir uns länger auf diese Situation vorbereiten konnten. In Italien, das war das erste, am schwerst betroffenste Land in Europa, gab es wenig Zeit, sich auf diesen Verlauf vorzubereiten. Wir haben, glaube ich, in Deutschland ganz viele Krankenhäuser exzellent inzwischen auf viele Patienten vorbereitet. Und man sieht auch zum Beispiel an Südkorea, wenn man in der Lage ist, mit seinen Kapazitäten die Patienten, die kommen, wirklich gut zu behandeln, dann überleben die allermeisten. Selbst sehr alte Patienten, selbst Patienten mit Vorerkrankungen überleben diese Infektion. Man muss sie nur richtig behandeln können. Und genau das ist in Italien nicht mehr passiert. Die Patienten konnten nicht mehr behandelt werden, weil es zu viel auf einmal waren. Wir haben in Deutschland aber inzwischen riesige Kapazitäten geschaffen, um diese Patienten behandeln zu können. Und deswegen werden wir niemals solche Verhältnisse sehen wie in Italien. Wir haben jetzt hier etwas über 30 Patienten in Essen. Wir haben aber mehrere hundert Krankenzimmer vorbereitet, wo Patienten entsprechend behandelt werden können mit Sauerstoff, mit Atemgeräten. Also wir haben riesige Kapazitäten geschaffen, um Patienten gerecht hier solche Fälle aufzunehmen. Und insofern sind wir ganz anders vorbereitet als andere Länder inzwischen.
Was muss denn in der aktuellen Krise aus wissenschaftlicher Sicht jetzt noch passieren? Also was muss der nächste Schritt sein?
Gut, die zwei wichtigen Schritte, die wir jetzt noch gehen müssen, ist, wir brauchen möglichst eine virusspezifische Therapie, um die Patienten nicht nur behandeln zu können, dass sie letztendlich stabilisiert werden und diese Infektionen überleben und ihr eigenes Immunsystem letztendlich das Virus besiegt, sondern wir möchten natürlich auch das Virus, die Virusvermehrung vermindern oder verhindern. Dafür brauchen wir ein Medikament. Da gibt es viele Ansätze, die jetzt ausprobiert werden. Das ist ein wichtiger Schritt. Und der wichtigste Schritt am Ende ist, dass wir einen Impfstoff brauchen. Dieses Virus wird im nächsten Herbst wiederkommen. Und dann müssen wir möglichst impfen können.
Auf welcher Grundlage beraten Wissenschaftler denn die Politik und die Behörden? Also wie sieht das so quasi, sag ich mal, hinter den Kulissen aus?
Hier in Essen ist das so, dass sich das Gesundheitsamt und auch den Oberbürgermeister und den Stadtdirektor berate. Da geht es natürlich darum, welche Entscheidungen müssen getroffen werden, um diese Virusinfektion weiter einzudämmen. Welche Tests können durchgeführt werden? Wer soll getestet werden? Alles Fragen, die sich darum drehen, wie kann man am besten Maßnahmen ergreifen, um möglichst wenig Infizierte zu haben und um die zu schützen, die sehr stark betroffen wären. Wir haben hier zum Beispiel in Essen, glaube ich, ein sehr gutes Konzept entwickelt, um Pflege- und Altenheime zu schützen. Da bedarf es natürlich virologischer Expertise, um solche Konzepte letztendlich zu entwickeln.
Dankeschön.
Keine italienischen Verhältnisse. Die Krankenhäuser in Deutschland sind also gut auf das Coronavirus vorbereitet, sagt Professor Ulf Dittmer, Leiter der Virologie an der Uniklinik Essen. Dirk aus Bochum macht sich trotzdem Sorgen. Der 37-Jährige ist examinierter Altenpfleger in einem Krankenhaus in Dortmund. Er hat uns erzählt, Ärzte seien im Moment genug da. Aber, so drückt er es aus, das kleine Fußvolk, das die Leute betreut, ja, das fehlt.
Hallo?
Ja, hallo, Theresa Langwald hier vom Podcast Nah und Direkt. Vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit nimmst und heute mit uns ein bisschen redest über deine Situation. Du hattest ja geschrieben, dass dich die Situation sehr traurig macht bei euch im Krankenhaus. Kannst du mal beschreiben, Dirk, wie die Situation bei euch im Moment aussieht?
Ja, es ist halt so, durch diesen Kontaktverbot, das wir jetzt ja in Deutschland haben, es ist halt bei uns sehr schwer, den Patienten zu sagen, dass keiner mehr kommen darf zu ihm zum Besuch. Und da ist halt das Problem, dass wir auch viele Leute haben, also im Geriatriebereich, die halt über 80 sind und die halt ihre Angehörigen nicht mehr sehen. Das ist dann natürlich für uns auch schwieriger, das jetzt dann umzusetzen, das abzufangen, komplett zu kompensieren.
Ja.
Weil ich sag mal so, die brauchen halt die Aufmerksamkeit und die brauchen auch die Nähe zu den Angehörigen und da es halt in den meisten Krankenhäusern nicht diese Möglichkeit gibt, über Videokonferenz zu reden mit den Angehörigen, ist da halt das große Problem, was ich sehe. Weil das ist ja dann diese Deprivation, die wir haben in Deutschland, dass die Leute halt vereinsamen alleine. Und wir als Pflegekräfte können das halt nicht aufstemmen.
Wie geht ihr dann damit um? Also was habt ihr irgendeine Möglichkeit, irgendwas zu machen? Oder denkt ihr euch oder seid ihr irgendwie gezwungen dazu, sozusagen eurer täglichen Arbeit nachzugehen und zu merken, da müssten wir eigentlich mehr tun, aber wir schaffen es einfach gerade nicht?
Ja, ich sag mal so, in der Pflege, wenn wir jetzt morgens reingehen oder nachmittags, dass wir dann Kaffee verteilen, Mittag verteilen, dann werden halt ein paar Worte gewechselt. Aber das war es dann auch schon wieder, weil pro Person, also pro Station haben wir 30 Patienten und die müssen ja alle halt versorgt werden. Und da kann ich jetzt nicht sagen, okay, bei der bleibe ich jetzt halbe Stunde und dann bei der nächsten bleibe ich nur 30 Sekunden. Das funktioniert ja nicht. Das ist halt das Problem, was wir haben. Dann halt durch den Virus, der jetzt im Umlauf ist, haben wir auch viele Mitarbeiter, die sagen, oh, ich habe einen Verdacht auf Corona, ich habe Schnupfen, ich bleibe mal 2 Wochen zu Hause. Mhm. Und das Gesundheitsamt stimmt dem auch zu.
Das heißt, da fallen zusätzlich noch Kolleginnen und Kollegen bei euch aus.
Genau. Das sind halt dann die Probleme, das geht dann auf den Knochen der anderen aus, ne?
Hm. Habt ihr im Moment schon Patienten da, die das Coronavirus haben?
Nein, im Moment noch nicht. Wir haben halt 2 Stationen umgebaut, die halt komplett geschlossen wurden, da wo jetzt Intensivbetten reingekommen sind. Also wir hatten vorher 6+1 Intensivbett, weil wir eine Intensivstation haben. Und die anderen Stationen sind jetzt halt umgebaut worden. Da kommen wir jetzt auf 24 Intensivbetten zusätzlich.
Denkst du, ihr seid dadurch ganz gut vorbereitet auf die Phase, wenn dann eben viele Patientinnen und Patienten mit dem Coronavirus zu euch kommen?
Da das Krankenhaus in Dortmund steht und wir halt auch noch andere Gemeinschaften ansetzen, haben wir halt 30 Betten. Und die 30 Betten, wenn jetzt viele kommen, haben wir natürlich das Problem, dass wir die gar nicht kompensieren können. Da müsste man dann halt in den anderen Krankenhäusern naheliegenden ausweichen. Zum Beispiel das Augusta in Bochum ist ja auch bei uns in der Nähe. Dann das Knappschaftskrankenhaus in Brakel. Das sind halt die nächsten gelegenen Krankenhäuser, die wir noch haben.
Mhm. Machst du dir Sorgen, dass da zu viele Patienten kommen könnten und ihr das nicht schafft, nicht gewuppt kriegt?
Das könnte gut vorkommen. Also ich sag mal so, wenn man die Zahl hört, wie viele Leute jetzt infiziert sind, und wie viele daran schon gestorben sind in Deutschland allgemein, das ist schon eine starke Nummer.
Mhm.
Und dann werden jetzt auch noch welche aus Italien aufgenommen, die dann halt hier in den Intensivbetten bekommen. Das ist natürlich eine Sache, da wo man selber abwägen muss, ist das überhaupt machbar im Großen und Ganzen.
Kommen aus Italien auch welche zu euch ins Krankenhaus?
Nein, zu uns nicht. Also ich weiß nur, dass jetzt welche gelandet sind in Dresden, glaube ich, dass die da jetzt was machen, die da versorgen, weil halt die Kapazität in Italien halt ausgeschöpft ist komplett.
Ja.
Es ist zwar gut auf eine Art, aber wir haben auch selber noch Patienten, die wir halt versorgen müssten. Und da sollte man doch schon gucken, wie man das genau regelt.
Und wie sieht es bei euch aus mit Schutzmasken und Schutzkleidung? Man hört ja immer wieder, dass das sehr knapp ist, gerade in den Krankenhäusern, gerade bei den Leuten, die es eigentlich dringend bräuchten. Habt ihr da genug vorrätig?
Also wir haben jetzt nur diese ganz normalen Schutzmasken im Moment, weil wir im Moment ja noch keinen Corona-Fall haben. Wir haben zwar welche auf Lager, das sind jetzt zwar aber auch nicht so übermäßig viele. Ich glaube, wir kommen auf dem Haus auf 100 Masken, aber die sind auch schnell weg, wenn ich das jetzt so genau sehe. Okay. Wenn dann halt die 30 Patienten kommen, dann war es das. Dann sind die ganz schnell aufgebraucht, weil es müssen ja spezielle Masken sein.
Was muss sich denn deiner Meinung nach in deinem Beruf ändern, damit ihr die Patientinnen und Patienten gut versorgen könnt, in so einer Krisensituation, aber auch ganz allgemein?
Also das ist halt das Thema, was schon, glaube ich, seit ein paar Jahren schon umgeht. Das ist halt mangelt an Pflegepersonal, ganz einfach. Ob es jetzt Pflegehelfer sind, examinierte Pfleger, Ärzte sind zwar genug da im Moment, aber halt das kleine Fußvolk, was da ist, was halt die Leute betreut, das fehlt in allen Ecken, finde ich.
Findest du eure Bezahlung angemessen und die Arbeitsbedingungen?
Arbeitsbedingungen sind okay, Bezahlung könnte natürlich besser sein, wie es in jedem Beruf, glaube ich, auch ist. Sonst kann ich dazu im Moment jetzt nicht so viel sagen.
Okay, Dirk, danke schön. Ja, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass du gesund bleibst und deine Kolleginnen und Kollegen auch, dass ihr nicht so viele Corona-Fälle bekommt und dass das alles gut laufen wird bei euch. Dankeschön, ne? Tschüss.
Ja, danke auch. Auf Wiedersehen.
Das ist sicherlich eine Diskussion, die in Zukunft nochmal vertieft werden muss. Eine angemessene Bezahlung für die Menschen, die einen systemrelevant eingestuften Beruf ausüben. Zweimal täglich bekommen wir vom Gesundheitsministerium die aktuellen Corona-Fallzahlen. Heute Donnerstag, Stand 16.30 Uhr, gibt es in NRW 10.872 bestätigte Corona-Fälle, darunter 82 Todesfälle. Die meisten Infizierten befinden sich nach wie vor im Kreis Heinsberg. Dort gibt es inzwischen 1.124 Infizierte. In anderen Städten in der Region sieht es folgendermaßen aus. Bochum hat 186 Fälle, in Dortmund sind es 214 Fälle, Duisburg 200 Fälle, Essen 292 Fälle und in Recklinghausen sind es 246 bestätigte Corona-Fälle.
Unsere gute Nachricht des Tages.
Save Your Pub, so heißt eine Initiative, die zwei Essener gegründet haben. Michael Dabrowski und Marius Gasse wollen damit Gastronomen in ganz Deutschland helfen, die wegen der Corona-Krise jetzt besonders gebeutelt sind. Auf ihrer Homepage stellen die beiden verschiedene Spendenkonzepte vor. Da kann man zum Beispiel ein Prepaid-Bier kaufen oder Wertgutscheine. Man kann auch seine Lieblingskneipe eintragen und so dafür sorgen, dass sie Spenden bekommen kann. www.saveyourpub.com heißt die Seite. Wie genau das funktioniert, könnt ihr online bei der WAZ, NRZ, WP und WR nachlesen. Den Link zum Artikel findet ihr in den Shownotes. Wir wollen immer noch von euch erfahren, wie geht es euch mit der Corona-Situation? Wie kommt ihr klar? Macht ihr euch Sorgen um euren Arbeitsplatz oder kämpft ihr mit der Technik im Homeoffice? Wenn ihr mögt, erzählt es uns per WhatsApp-Sprachnachricht oder sprecht uns auf die Mailbox. Die Nummer findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Ihr könnt uns auch eine Mail schicken an hallo@nahunddirekt.de. Wir freuen uns. Tschüss und bis zum nächsten Mal.